Talk mit Tees.
Mich hat einiges beschäftigt oder auch nachts heimgesucht. Und dann kam auch ein Feuerwehrmann und hat gesagt, hey, isst du mit uns? Und ich so, was gibt's denn? Da war ich in der Bäckerei und der Pieper ging los. Und alle Menschen haben sofort Platz gemacht, weil sie dachten, haben mich angeschaut und gedacht, sie muss jetzt sofort irgendwo Leben retten. Ich habe dann auch gespürt, was da für so ein Jargon abgeht. Also es wird viel gedisst und es ist so ein makabrer Humor. Deswegen mache ich ja den Beruf auch so gerne, weil es ist jedes Mal so ein kleiner Kick, den man so erlebt.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich mag es ja, euch Leute näher vorzustellen, die man immer wieder mal sieht, die immer wieder mal auftauchen, einen auch beeindrucken, aber man weiß kaum etwas über sie. So wie bei meinem Gast in dieser Folge, der Schauspielerin Sabrina Amali, die euch eventuell mal bei Four Blocks aufgefallen ist, bei Jerks war sie auch dabei oder auch Die Toten von Marno. Kinogänger kennen sie vielleicht aus Filmen wie Julia muss sterben oder Crescendo. Mir ist sie erst so richtig aufgefallen in der Serie Die Notärztin, die in der Welt der Rettungsteams und der Feuerwehr spielt und wie diese beiden Abteilungen zusammenarbeiten. Menschen also, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, anderen zu helfen und zu retten. Und bei der Vorbereitung für ihre Rolle hatte sie auch ein kleines Praktikum absolviert und genau diese Menschen in echt kennengelernt. Von ihnen wird sie dann gleich erzählen. Sabrina und ich, wir waren verabredet im neuen Mediengebäude des SWR in Baden-Baden. Sie war kurz vorher in einer Fernsehsendung gewesen. Und dieses Gebäude ist so neu und aber auch so verwinkelt, dass es gar nicht so einfach war, den richtigen Weg in den Raum zu finden, wo wir dann unser Gespräch aufgezeichnet haben. Ich selber kam leider nicht rechtzeitig genug, um diesen Weg schon mal abzugehen vorher. Und deswegen dachte ich, hey, wir machen das gemeinsam. Gut, irgendwann kamen wir an einen Punkt, als wir diese ganzen Treppen benutzt haben, an dem es dann nicht mehr weiterging. Also wieder zurück ins Foyer und den Fahrstuhl genommen. Und dann war alles ganz einfach. Wir waren also im Prinzip schon erschöpft, bevor wir mit unserem Gespräch angefangen haben. Aber das hört man uns hoffentlich nicht an. Viel Spaß bei diesem Talk mit der Schweizer Schauspielerin Sabrina Amali.
Ein Podcast von SWR3.
Aber jetzt hat es wirklich gedauert, oder? Bis wir hier anfangen konnten.
Ja, das war ja auf jeden Fall ein Erlebnis.
Wir sind durch dieses Gebäude, in dem die Gänge alle neu sind. Und inklusive Koffer und Valentins Herz, das man dir gerade gebacken hat in einer Fernsehsendung, wo du vor ein paar Minuten warst.
Aber du hast mich gut durchgeführt. Du hast ja eine kleine Führung gemacht hier mit deiner Erklärung der Farbe der Hauswand, die sich ändert, je nach Sonnenlicht und so weiter. Das war spannend.
Es sind hier wirklich spannende Gebäude. Wir sind hier in Baden-Baden und wir sind noch rechtzeitig angekommen.
Gut.
Sabrina Amali, herzlich willkommen. Wie schön, dass wir hier zusammenkommen.
Vielen Dank.
Zu sehen im Fernsehen jetzt auch ganz neu und auch in der Mediathek natürlich als Die Notärztin. Neue sechsteilige Serie. Mhm. Ansonsten kennen wir dich aus Four Blocks zum Beispiel, Tatort. Ist lustig, bei jedem Schauspieler, wenn du liest, was hat er gemacht? Es ist immer der Tatort dabei.
Tatort ist eine Referenz natürlich.
Oder? Also selbst wenn du nur eine Leiche gespielt hättest. Es gibt kaum jemanden, der nicht beim Tatort dabei gewesen ist.
Mein erster Tatort war ich tatsächlich eine Leiche. Und in der ersten Sekunde war ich schon tot und alle meine Freunde dachten, das wäre es schon gewesen. Aber eigentlich ging dann die Geschichte erst los, ja. Also von hinten erzählt.
Es gab den Rückblick.
Ja, den Rückblick.
Die Toten von Marno, weiß ich, warst du auch dabei. Mhm. Dann diese Verschwundenen spurlos in Marseille, habe ich gestern erst gesehen. Du warst die Tag. Nein, ich habe gestern erst gesehen, dass du dabei warst. Mhm. Ich hatte den gesehen vor einem Jahr oder wann das war. Ein richtig guter Krimi in Marseille.
Das hat sehr Spaß gemacht.
Oder da warst du Taxifahrerin. Ja, ja. Hatte ich ganz vergessen, dass du das bist. So, und ansonsten haben wir Filme wie Julia muss sterben oder Crescendo. Mhm. Also, mit Blaulicht nach Baden-Baden gekommen, oder?
Ja, natürlich. Ich fahre nur noch mit Blaulicht irgendwo hin.
Ich glaube, mein Blutdruck ist etwas niedrig. Wüsstest du, was zu tun ist? Bist du ausgestattet?
Ja, gleich Mund zu Mund beatmen.
Die Notärztin. Eine Serie mitten aus dem Alltag eines kleinen Teams. Es ist die Feuerwache 3 in Mannheim. Du bist die neue Notärztin, die dazugekommen ist. Und ihr habt so Einsätze. Es ist ein bisschen Alltag. Es ist keine zusätzliche Action, nichts Spektakuläres. Es ist möglich, wirklich alltagsnah. Mhm. Du hast, um dich darauf vorzubereiten, auf diese Rolle, hast du ein Praktikum gemacht. 2 Tage.
Genau.
Aber nicht in Mannheim.
Nee, ich habe das in Berlin gemacht, sogar in Kreuzberg, Neukölln.
Besonderes Pflaster?
Besonderes Pflaster, genau.
Was hast du erlebt in diesem Praktikum? Was waren da für Fälle? Auch ganz konkret?
Ganz konkret darf ich das leider nicht erzählen. Das habe ich versprochen, um die Patienten natürlich zu schützen.
Aber es sind doch keine Namen.
Nein, aber trotzdem, wie du das schon guckst. Ich kann aber auf jeden Fall...
Ich habe versucht, diesen Hundeblick einfach aufzusetzen.
Den kannst du gut. Es gab schon sehr viel natürlich, das liegt auch an Kreuzberg-Neukölln, auch viel Verwahrlosung. Es gab sehr viel, auch Bagatelleinsätze, das erzählen wir ja auch in der Serie, aber auch viel alte Menschen, die jahrelang nicht mehr aus den Wohnungen raus sind und wo du weißt, okay, die trennen sich jetzt und sehen sich wahrscheinlich nie wieder, weil jemand kurz vorm Sterben ist. Ja. Das war sehr eindrücklich, dabei zu sein bei so einem Moment. Und ansonsten gab es auch wirklich auch sehr dramatische Fälle, die dann auch danach noch besprochen wurden oder auch noch am nächsten Tag besprochen wurden unter den Rettungssanitätern, weil es die auch aufgewühlt hat.
Was war für dich schwer zu ertragen?
Auf jeden Fall Schicksale. Das ist schon, das hat mich schon sehr beschäftigt. Also ich musste lange über manche Schicksale nachdenken, in Menschen, die in irgendwas reingeboren sind, zum Beispiel mit Krankheiten oder, in familiären Umständen. Und man kann sich vielleicht vorstellen, wenn man in so eine Wohnung betritt und da auch gewisse Energien miterlebt, also manchmal ist es sogar fast schon physisch, weil man ja die dicke Luft spürt, riecht. Und dann kann man sich vorstellen, was da wie jemand jahrelang in dieser Situation gelebt hat. Also das ist schon nochmal ein großer Unterschied als im Krankenhaus, weil da hast du ja deinen neutralen Ort als Ärztin, nehme ich jetzt mal an, als wenn man wirklich in so einen Haushalt reingeht und da das Leben sieht, wie gelebt wird. Ja, das fand ich schon, das hat mich schon beschäftigt, muss ich zugeben.
Da siehst du dann, dass da 23 Flaschen auf dem Fußboden stehen. Hat mir ein Sanitäter mal erzählt. Das ist ganz oft, da ist die ganze Wohnung ist einfach zum Beispiel voller Flaschen, weil gerade bei einsamen Menschen Alkohol oft eine Rolle spielt.
Die Einsamkeit, das ist schon nochmal, oder auch so ganz grundsätzliche Dinge, wie man irgendwie ein gutes Leben führt mit einfachen Dingen, zum Beispiel eben Ordnung halten oder frische Luft reinlassen oder irgendwie sich versuchen, schön zu machen. Und wenn man das so sich so komplett aufgibt, das finde ich schwer zu verstehen und hat mich auch traurig gemacht.
Wie ging es dir abends? Also die Schicht ist, glaube ich, so 10 Stunden, wenn du abends nach Hause gekommen bist. Hotel wahrscheinlich. Oder du hast mal in Berlin gewohnt, aber jetzt nicht mehr. Jetzt bist du in Basel zu Hause. Oder beides.
Beides eigentlich. Beides. Eher beides.
Natürlich. Ich habe eine Wohnung in Berlin.
Ich habe einen Koffer in Berlin. Ich habe ehrlich gesagt, das war ganz gut, weil ich habe einmal am ersten Tag bin ich nach der Schicht, und das machen eigentlich auch die Rettungssanitäter so, die setzen zusammen, weil der Betrieb, der läuft ja 24 Stunden. Das heißt, das Team löst immer gegenseitig sich ab. Und dann sitzt man eigentlich zusammen und trinkt da noch was miteinander und spricht eigentlich über die Fälle, die man erlebt hat und lässt sie sozusagen da, um dann nach Hause zu gehen und dann schlafen zu können. Mhm. Und das wurde mir aber so nicht erklärt, also habe ich es einfach mitgemacht am ersten Tag, so wie man das macht. Und am zweiten Tag habe ich eigentlich mich entschieden, früher zu gehen, weil ich extrem müde war. Und dann habe ich gemerkt, das war gar keine gute Idee. Ich hätte wirklich da noch sitzen sollen und halt einfach reden, weil ich habe das dann mitgenommen und konnte gar nicht schlafen.
Es fehlt die Verarbeitung dann.
Ja, irgendwie schon.
Man rechnet nur nicht damit, dass man etwas zu verarbeiten hat.
Nein, und natürlich beim Schlafen oder beim Nichtschlafen oder beim Träumen, da habe ich es auch gespürt. Und das bei Dr. Nina Haddad ja auch, zeigt sich das ja auch so.
Wird da auch noch nach der Schicht gekocht, wie wir das auch in der Serie sehen? Da ist es allerdings Teil der 10-Stunden-Schicht, wenn man einfach wartet auf einen Einsatz. Da wird dann nochmal gemeinsam gekocht.
Mittagessen wird gemeinsam gemacht, ja. Und dann kam auch ein Feuerwehrmann und hat gesagt, hey, isst du mit uns? Und ich so, was gibt's denn? Und dann hat er gesagt, wie heißt das? Ich kenne das gar nicht. Das ist gar nicht schweizerisch. Kessler?
Kassler?
Kassler, genau.
Ach, Kassler. So rosa Fleisch. Und isst du Kassler?
Ich wusste nicht genau, was es ist, aber wollte das nicht zugeben. Dann habe ich gesagt, ja, natürlich, ja. Und dann sah das sehr speziell aus. Es war in so einem riesen Topf wurde das hergerichtet und gemacht. Und dann schmeckte es erstaunlich gut.
Das heißt, der Ton hat eine gewisse Rauheit,
ja,
wie das auch in der Serie gezeigt wird. Natürlich,
ja.
Ich meine, das sind alles gestandene
Männer.
Meistens sind Männer. Ich weiß nicht, war bei dir in Kreuzberg, war auch eine Frau dabei im Team, im Feuerwehrteam, wie in der Serie?
Ich war so erstaunt, dass das so ähnlich war. Also das muss ich sagen, das wurde so gut recherchiert, weil diese ganze Stimmung und auch wie, ja, wie man sich mir gegenüber verhalten hat, ich habe mich wirklich so gefühlt wie die Nina Haddad, die dann hier aus der Schweiz in so eine Feuerwehrwache in Kreuzberg-Neukölln ankommt. Ne? Und es gab ein paar Frauen und entweder waren die wirklich extrem gut trainiert, also richtig ready, also so krasse Frauen. Ne? Und da war eine und die habe ich ganz gerne beobachtet. Das war eine Notärztin, eine angehende. Und die war sehr ähnlich, wie ich mir Nina vorgestellt habe. Die ist sofort zu mir gekommen und wollte mich da so ein bisschen schützen und wollte mir einen Crashkurs geben und hat immer so nach mir geschaut, wie es mir geht.
Was war die wichtigste Info, die du von ihr bekommen hast dann? Auch für die Rolle dann später?
Sie hat gesagt, du musst mit denen nicht essen.
Und du hast es gleich am zweiten Tag auch umgesetzt.
Du musst das nicht tun.
Interessant. Haben die dich nicht so ganz ernst genommen?
Ja, ich glaube, am Anfang dachten sie wahrscheinlich, also so hatte ich das Gefühl, vielleicht ist das jetzt auch eine Unterstellung. Ja, das ist eine Schauspielerin, die uns jetzt beobachten kommt. Gut, stelle ich mir auch ein bisschen komisch vor.
War ja auch so.
Ja, war ja auch so. Und aber ich glaube, ich habe wirklich versucht mitzuhelfen und Dinge zu schleppen und war mir da nicht zu schade. Und ich glaube, das hat man dann gemerkt und dann war ich auch sehr schnell, also wurde ich sehr schnell aufgenommen im Team und so. Und habe dann auch gespürt, was da für so ein Jargon abgeht. Also es wird viel gedisst und ist so ein makabrer Humor. Und dann habe ich da auch ein paar Sprüche rausgelassen und dann war ich dabei.
Wie zum Beispiel, mit welchem Spruch hast du dir Respekt verschafft?
Ich weiß es nicht mehr genau. Es war ich habe ja bei den Notärzten meinen Sanitäter, mit dem ich die Schichten fahre, also Dr. Nina Haddad, heißt Paul Raue. Und mit dem ich wirklich gefahren bin, das war 1:1 der gleiche sarkastische, zynische Typ wie er. Das war sehr lustig.
Erinnerst du dich an einen Satz noch, also den du gehört hast von denen, wo du wirklich aufgehorcht hast und okay, das ist die Sprache hier?
Nein, aber das war schon so, wenn sie über Einsätze geredet haben, dann zum Teil habe ich gemerkt, umso krasser die Einsätze waren oder wahrscheinlich auch für sie emotional, umso flapsiger wurde das erzählt oder irgendwie, also fast schon schwarzer Humor. Und dann habe ich schon geschluckt, aber gemerkt, kurz nach dem Witz war dann so eine komische Stille, wo ich dachte, ah, okay, das ist jetzt wahrscheinlich die Art und Weise, wie die damit umgehen.
Okay. Man will sogar ein Beispiel haben. Man denkt, okay, was haben die gesagt?
Ich kann mich nicht mal erinnern, was ich gestern gegessen habe. Frag mich doch sowas nicht. Nein. Ich bin sehr froh, dass ich Schauspielerin geworden bin, dass ich so viel Text lernen muss immer, weil ich kann mir sonst gar nichts merken. Und ich glaube, das ist gut für mein Gehirn, dass ich jetzt so in meinem Training bleibe.
Es ist für alle, glaube ich, gut für das Gehirn. Also gut fürs Gehirn.
Auswendig
wenn sie auswendig lernen. Ja, ja. Gerade fürs Alter.
Ja, siehst du?
Du wirst 120.
Also, bitte nicht.
Wenn du gesund genug lebst.
Ja.
Du lebst gesund? Ich meine, außer dass du Kassler isst, dann wird Spaß.
Also ich habe, glaube ich, sehr ungesund gelebt, weil ich schon so wahrscheinlich sportlich wirke, aussehe. Aber ab 30, jetzt seit ich 30 geworden bin, fange ich an, gesund zu leben, ja.
Also ich meine, du siehst immer noch sportlich aus, weil du natürlich auch relativ schlank bist.
Auf was ich hinaus wollte, ist, wenn man schlank ist, dann passt man halt nicht auf. Also weißt du, was ich meine?
Ja, da muss man nicht.
Da muss man nicht, man denkt, man muss nicht, aber das ist eigentlich ein Trugschluss.
Endlich eine Arztrolle, kann man eigentlich mal sagen, oder? Oder hattest du vorher eine Ärztin gespielt schon mal?
Nein, ich habe noch keine Ärztin gespielt und ich habe mich vor allem gefreut, dass es etwas ist, was ich wirklich noch gar keine Ahnung davon hatte. Also ich liebe halt einfach, wenn ich in Welten rein darf, die für mich ja Neuland sind. Und der Rettungsdienst, da hatte ich gar keine Ahnung. Ich wusste auch nicht, dass, wusstest du, dass Notärzte so Hand in Hand mit der Feuerwehr zusammenarbeiten?
Nein.
Ich wusste das auch nicht.
Ich wusste schon, dass die Feuerwehr ganz oft anrückt. Wenn ein Arzt geholt wird oder auch ein Krankenwagen, RTW, wie sie heißen, dann kommt ganz oft die Feuerwehr immer mit.
Ja, aber das zum Beispiel, dass die halt alle zusammen bei der Feuerwehrwache gemeinsam die Tage und die Nächte verbringen, das wusste ich nicht.
Ich wusste, weil meine Freundin, die arbeitet als Sanitäterin bzw. Notärztin, also die ist Ärztin, von der wusste ich das. Ansonsten hätte ich das auch nicht gewusst, dass die alle zusammen sind und dass immer der Arzt ist. Ich finde es nur so erstaunlich, jemand hat irgendetwas, du rufst einen Krankenwagen, du willst einen Krankenwagen, es ist ja kein Feuer und trotzdem kommen sie im Trupp angerückt mit einer Feuerwehr dabei. Dann hat man mir gesagt, das ist automatisch immer mit dabei.
Nicht immer, nein.
Nicht immer, ne?
Nein, nein. Also das ist wirklich, manchmal kommt dann die Polizei dazu. Manchmal ist die Feuerwehr alleine unterwegs und der Rettungswagen ist alleine unterwegs. Ja. Was ich beim Praktikum wirklich erstaunlich fand. Ich dachte immer, das musst du dir mal vorstellen. Du bist zu jeder Uhrzeit, egal, nachts, tagsüber, nur zu zweit, ungeschützt. Also, und ja, ungeschützt gehst du in irgendwelche Haushalte rein und weißt nicht, was dich da erwartet. Das ist nicht wie bei der Polizei, dass du da immer in so einem Trupp ankommst. Das fand ich jetzt schon sehr mutig als Frau.
Ja.
Ich war da manchmal auch ein bisschen aufgeregt.
Ja, das glaube ich. Du gehst in ein Milieu.
Ja.
Das sind ja nicht alles Kurknaben. Erst recht, wenn Alkohol und Drogen im Spiel sind. Oft wird mir auch gerufen, hier ein Drogenopfer zum Beispiel. Und da werden Leute schnell mal gewalttätig, beziehungsweise haben es auch abgesehen auf die Medikamente, die ihr im Koffer mit rumtragt.
Genau,
was hast du davon mitbekommen in Kreuzberg?
Dass das schon auch immer wieder passiert, ja. Also ich selber, ich habe das noch nicht, also in dem Praktikum nicht miterlebt, aber wurde erzählt, dass manchmal, ja, dass manchmal sogar der Rettungswagen, wenn er anhält, schon daran geschüttelt wird.
Okay. Gott.
Verrückt, oder? Mhm. Also ich habe vor allem gemerkt, okay, der Groß, also ich habe diese Menschen einfach sehr erstaunt zugeschaut bei der Arbeit, weil ich dachte mir, was seid ihr für Menschen, die euch so ein Leben aussucht?
Und das Feuerwehrleben, das ist nicht so, wie wir es aus Kinderbüchern kennen, oder? Das ist schon ganz anders, oder? Was hat dich am meisten überrascht?
Wie meinst du, wie hast du dir das denn vorgestellt, als Kind?
Eine Belastung, auch eine emotionale Belastung, die man natürlich nicht aus den Kinderbüchern natürlich bekommt. Diese Ebene fehlt dann natürlich komplett.
Also was mir schon aufgefallen ist, dass das wirklich eine Berufung ist für die Feuerwehrleute. Ja. Also die den Job machen, das ist für die eine Berufung. Und ich habe dann auch gesehen, dass gewisse Sanitäter oder Feuerwehrleute sind auf Instagram zum Beispiel richtige Stars. Oh. Also die haben richtige Fans. Das sind ja Millionen Leute, die denen folgen. Das ist schon noch immer irgendwie so eine, also ja, da gibt es immer noch eine große Faszination, die Menschen gegenüber Feuerwehrleuten und Rettungssanitäter haben. Aber was stimmt und das ist mir auch aufgefallen bei den Einsätzen ist, dass viele Menschen, glaube ich, gar nicht wissen, man denkt sich nichts dabei. Und so ging es mir ja auch. Man wählt da so eine Nummer und dann plötzlich stehen da Leute mit Medikamenten und helfen. Aber der ganze Weg dahin, ne, also dieses Schleppen, wie schwer dieser Rucksack voller Medikamente ist, der Defibrillator, den man 8 Stockwerke hochschleppt, weil natürlich in Berlin nirgends einen Aufzug gibt und wenn, dann ist er kaputt. So, und dann halt mit der ganzen Sicherheitsklamotte, die dann im Sommer unfassbar heiß ist. Und natürlich die Unterbesetzung, diese langen, langen, langen Schichten. Das ist mir aufgefallen, da haben Leute halt den Rettungsdienst gerufen und haben halt irgendwie, keine Ahnung, sind zu lange auf einer Seite gelegen und die Schulter tat weh.
Ja.
Da dachte ich, ihr habt doch gar keine Ahnung, wie wir jetzt hierher gekommen sind.
Ich habe mal gelesen oder gehört, dass die Feuerwehrmänner und Frauen dann auch, dass die zum Beispiel nicht laufen dürfen oder nur in einem bestimmten Tempo. Also die dürfen mit dem ganzen Gerät nicht so schnell sie wollen. Hast du davon was mitbekommen?
Ah, davon weiß ich
nicht. Okay, alles klar. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Aber
sie dürfen sich nicht in einem Café oder so hinsetzen. Also auch wenn jetzt kein Einsatz ist und der Pieper geht nicht an. Also wenn du irgendwo eine Kaffeepause machst, darfst du dich nicht in einem Café hinsetzen.
Wegen der Sekunden, die fehlen am Ende. Deswegen lieber im Bock sitzen bleiben da, oben auf dem Bock. im Pfarrerhaus? Oder,
nee, weil sonst gibt es irgendwie anscheinend Ärger und dass man denkt, die machen ja nichts und nehmen nur die Steuergelder oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht.
Dass die Autorität untergraben wird.
Ja,
die eigene. Was ja auch in der Serie vorkommt, das sind Menschen, die rufen den Notarzt und dann rückt ihr an als Team und sie haben eigentlich nichts. Sie sind einsam, sie wollen beschäftigt werden oder aber eben, sie sind Hypochonder. Da habt ihr so ein ganz krasses Beispiel auch in der Serie. Wie oft passiert sowas?
Ich denke da ein bisschen anders nach, weil für mich ist jemand, der ein Hypochonder ist, der hat für mich ein Problem und der hat ein wahrhaftiges Problem und ob jetzt das sichtbar ist oder nicht, spielt für mich keine Rolle, weil für ihn ist es ja da und das ist ja auch eine Krankheit. Also die Panik oder der Puls, der so hoch geht und der sich so anfühlt, als würde man in dem Moment sterben müssen, ist ja wahrhaftig und nicht, das ist ja nicht nur gespielt, damit jemand kommt. Aber natürlich, jetzt einfach nur mitbringen und ins Krankenhaus die Problematik abgeben, damit hat es sich ja auch nicht. Und das ist die Thematik der Serie auch. Eben. Ich glaube, in der zweiten Folge.
Und die sind genervt. Im Krankenhaus musst du dir als Notärztin auch noch was anhören oder vom Personal. Ach, jetzt bringst du schon wieder den. Mit dem können wir doch wirklich nichts machen.
Die sind halt auch überlastet, ne? Also bis zum geht nicht mehr im Krankenhaus. Total. Also habe ich auch beim Praktikum, also die Rettungssanitäter haben immer versucht, eben nicht jeden ins Krankenhaus zu bringen und es auch versucht abzuraten oder geraten, zum Arzt zu gehen, zum Hausarzt.
Diese Feuerwehrleute sind ja Menschen, die durchaus ihr eigenes Leben riskieren für andere. Das klingt vielleicht leichter, als es ist. Aber könntest du dir das vorstellen, dass du dein Leben riskierst, um jemand anders zu retten?
Gut, das ist natürlich einfach, wenn es um die eigene Familie geht oder wenn ich an meine kleine Nichte denke, die 4,5 ist. Für die würde ich alles tun.
Auch dein eigenes Leben riskieren?
Ja. Wenn ich eine Rolle spiele, versuche ich immer zu verstehen, also die Beweggründe zu verstehen. Und ich versuche dann an Momente zu denken, wo ich irgendwie nachvollziehen konnte, warum der Mensch, den ich spiele, das so tut, wie er das tut. Und ich habe so einen Moment gehabt während dem Praktikum, wo ich gemerkt habe, so, da war ich in der Bäckerei und der Pieper ging los und alle Menschen haben sofort Platz gemacht, weil sie dachten, haben mich angeschaut und gedacht, sie muss jetzt sofort irgendwo Leben retten. Ne? Und dieses Gefühl zu haben, so, jemand braucht mich, ich muss jetzt sofort dahin, weil ich habe das Wissen, was ihr alle hier drinnen nicht habt, um mein Leben zu retten, das hat mich so motiviert, in dem Moment zu rennen und dahin zu gehen. Und ich glaube, wenn man die Ausbildung hat und das Können und diese Möglichkeit, dann hat man wahrscheinlich schon diese Motivation. Und ist natürlich auch schön und ein dankbarer Job. Und man macht sich nützlich für die Allgemeinheit. Ich glaube, das ist schon ein gutes Gefühl.
Hattest du einen Pieper beim Praktikum?
Ich hatte immer einen Pieper, natürlich. Und die haben auch auf mich gewartet, also beim Rettungswagen. Das heißt, ich musste dann schnell sein.
Obwohl du nur die Begleiterin warst, die Schauspielerin, die sich das anguckt.
Ich wurde eigentlich als Praktikantin behandelt. Genau.
Während der Dreharbeiten und auch bei der Vorbereitung war ja auch garantiert immer ein Rettungssanitäter, ein Experte vor Ort, der immer auf die Handgriffe geguckt hat und so weiter. Was sind so die Handgriffe, die du natürlich glaubhaft, authentisch rüberbringen musstest in der Serie, die aber gar nicht so leicht fallen, wo er dann auch mal gefordert war?
Ja, also alles, was in einer hektischen und dann auch noch hohen Emotionalität gespielt werden musste, ist natürlich, wenn das dann nicht Routine ist, was du tust, also eine Operation, wo du ganz viele verschiedene Werkzeuge in die Hände bekommst und so Handgriffe. Und
heißen die nicht Instrumente, Frau Doktor?
Oh mein Gott.
Ich weiß nicht, aber sind das nicht Instrumente oder möglicherweise sind es Werkzeuge. Ich weiß es nicht genau.
Werkzeuge, Instrumente, ich glaube, es gibt beides.
Du könntest dich immer mit Schweizerisch rausreden.
Nee, auf Kann irgendetwas anderes, weil es sagen, ich weiß es nicht.
Nein, ich meine, du kannst immer auf Schweizerisch also sagen, nee, auf Schweizerisch heißt es Werkzeug.
Ja, das mache ich wirklich oft. Aber es gibt viele Wörter, die ich falsch sage auf Deutsch. Und da kommt es dann da. Oder grammatikalisch. Ich bin leider grammatikalisch nicht so bewandert.
Naja gut, aber du bist ja auch Schweizerin. Also du bist halb Schweizerin, halb Marokkanerin.
Ja.
Vater Schweizer, Mutter ist Marokkanerin.
Genau.
Da sind dann richtig komplizierte Handgriffe oder auch Instrumente, Werkzeuge, die man braucht. Was hast du zu Hause wirklich ganz viel geübt, damit bloß am Set das gut rüberkommt gleich?
Ich habe alle Operationen oder Einsätze vorher geübt und das habe ich wirklich gesagt, weil beim ersten Mal, da war ich so ein bisschen, da habe ich ein bisschen alle genervt, weil ich gesagt habe, ich werde hier nichts tun, von dem ich nicht wirklich weiß, was es ist. Weil ich muss mir das in dem Moment selber glauben, weißt du, was ich meine? So.
Ja, klar.
Und auch nicht drüber nachdenken, was ich tue, damit ich natürlich frei bin für alles andere, fürs Spiel und für die Emotion. Und dann haben wir das auch immer Tage vorher geprobt, auch mit der Feuerwehr, dass das alles Hand in Hand läuft. Und das hat dann aber auch Spaß gemacht, wenn wir das so geschafft haben. Das hat so als Team zusammengeschweißt.
Welche Art von Operation? Was zum Beispiel?
Thoraxdrainage.
Wie macht man die?
Die ist auch in der ersten Folge am Ende zu sehen. Wie man die macht?
Ja, eine Thoraxdrainage.
Ich weiß es nicht mehr genau.
Ist ja auch schon ein bisschen her wieder.
Ja, das glaube ich jetzt ein Jahr her.
Und das hast du auf dem Wohnzimmertisch geübt oder wo?
Wir haben das zusammen als Team, als Cast draußen geübt und dann habe ich einfach die Handgriffe, ich habe dann ein paar Sachen mit nach Hause bekommen und dann einfach das so geübt, wie das sich in meinen Händen anfühlt und es so oft geübt, dass ich nicht mehr drüber nachdenken muss.
Welche Fragen hast du gestellt, als du dich vorbereitet hast? Was waren so die Fragen, die dir wirklich auf der Seele brannten, wo du unbedingt wissen musstest, wie ist es?
Ich habe gefragt, was haben Rettungssanitäter und NotärztInnen, was müssen die für einen Charakter mitbringen, um diesen Job zu machen? Oder was haben viele gemeinsam? Mhm. Das hat mich interessiert.
Und?
Weil es gibt ja immer in einem Berufsfeld so einen gewissen Schlagmensch, sagt man ja. Und da haben die gemeint, es gibt viele, die ein Helfersyndrom haben. Macht Sinn.
Ja, wird oft negativ benutzt, Helfersyndrom, ne, das Wort. Oh, der hat ein Helfersyndrom.
Stimmt, ja.
Ist es negativ eigentlich oder ist es was Positives oder ist es neutral? Helfersyndrom.
Ja, es ist negativ behaftet, weil warum eigentlich?
Ja, weil man vielleicht mehr macht, als man eigentlich tut oder weil man sich selber und manchmal auch die Familie vernachlässigt, um anderen zu helfen. Ich glaube, das ist häufig der Fall.
Ah, das ist schlau. Also das ist ein schlauer Gedankengang, weil das passiert ja Nina auch.
Mhm.
Ja, das stimmt. Für das größere Wohl. Das ist ja auch nicht so einfach zu beantworten, glaube ich, weil an sich ist es ja eine wunderschöne Eigenschaft, helfen zu wollen.
Total. Und auch hat was Selbstloses.
Ja.
Man macht etwas für andere, bräuchten wir in der Gesellschaft viel mehr. Ist eigentlich
und vor
gut.
Allem auch sind oft auch Menschen, die helfen können. Also die Kapazitäten und vielleicht das Wissen oder auch die Emotionalitäten und das mitbringen, dass man es kann. Oder auch die Empathie, weil man so sehr fühlt, was das Gegenüber brauchen könnte. Ja. Und dann, wo ist die Grenze?
Wie stark ist dein Helfersyndrom ausgeprägt im echten Leben? Also ohne, dass jetzt negativ gemeint ist.
Ich glaube, ich habe auch sowas wie ein Helfersyndrom. Vor allem, wenn es um meine Familie geht.
Mhm.
Und vor allem, wenn es um Menschen geht, die ich liebe. Und wenn für mich so klar ist, dass vielleicht nur so kleine Dinge geändert werden müssten. Und wenn man das dann schafft, dann weiß ich ganz sicher, dass du dann glücklich wirst. Aber wollen die sich auch gar nicht helfen lassen oder müssen erstmal durch irgendwas durchgehen. Das war ja auch meine Erfahrung.
Und man selber gilt dann auch schnell als übergriffig, ne?
Genau, aber das ist ja auch bei Nina so ein schmaler Grat. Das liebe ich so sehr an diesen Drehbüchern, dass man wirklich nicht genau weiß, so ist das jetzt richtig oder ist das übergriffig?
Mhm.
Muss sie das jetzt tun oder ist das jetzt fast schon frech?
Wo hast du geholfen? In deinem Freundeskreis, innerhalb der Familie? Wo konntest du auch wirklich mal helfen?
Ich konnte, aber ich habe auch viel geholfen. Also ja, ich meine, ich bin die älteste Schwester.
Mhm.
Und dann denke ich immer, dass ich Dinge schon erlebt habe, die vielleicht meine jüngeren Geschwistern, die ich denen ersparen könnte. Und mittlerweile weiß ich aber, wie wichtig es ist, etwas selbst zu erleben und zu durchleben. Aber ich denke mir, das eine oder andere kann man ja auch ersparen vielleicht.
Ja, wo hat es geholfen, dass man selber mal was durchlebt hat?
Ich bin schon sehr früh losgezogen in die Welt, also eigentlich schon mit 18.
Ja. Wo bist du aufgewachsen? In
der Schweiz.
Und wo?
In Basel.
In Basel, also
genau.
In der Stadt.
In der Stadt.
Ja.
Und dann bin ich mit 18 nach Wien und Ich glaube, ich war damals auch sehr naiv oder besser gesagt sehr gutgläubig. Und ich war aber auch sehr lebenshungrig und dann habe ich mich halt oft auch in Situationen gebracht, die so ein bisschen...
Also Party.
Ja, habe ich auch. Ich habe viel gefeiert. Ich wollte immer alles wissen und war neugierig. Und es war, es hat mich, ich glaube, man könnte mich jetzt wirklich überall hinschmeißen auf der Welt und ich würde klarkommen irgendwie. Mhm. Das ist das Positive daran.
Und was war eine brenzlige Situation?
Ah, da gab es jetzt einige, aber ich glaube, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, wenn ich davon erzählen würde.
Wir reden von Bedrohung, oder?
Ja, auch.
Irgendwie diese Bedrohung in einer dunklen Gasse.
Ja, auch. Also es ist zum Glück nichts wirklich Gravierendes passiert. Da hatte ich immer so Schutzengel, glaube ich, dabei.
Mhm.
Aber im Nachhinein habe ich schon gedacht, so okay, also... Ich bin auch immer eingeschlafen im Zug oder so nachts. Also ich kann jetzt zum Beispiel nicht mehr an öffentlichen, also ich kann nirgends schlafen. Ich muss immer meine Augen offen behalten und die Kontrolle behalten. Und damals habe ich über sowas nicht nachgedacht.
Das ist wirklich gefährlich, oder? Das kennen wir doch schon von Emil und die Detektive, wo der eine im Zug doch eingeschlafen ist und hätte doch extra, er ist doch nach Berlin gefahren.
Aha.
Oh Gott, ich weiß nicht mehr genau. Ich weiß nur, einer hieß doch Tischbein. Und Emil ist doch nach Berlin gefahren zu einem Verwandten und hat Geld mitbekommen und das hat er sich doch mit seiner Stecknadel ins Innenfutter oder so gesteckt.
Ja.
Und dann ist er aber eingeschlafen im Zug. Und da wurde das Geld geklaut. Und da machen sie sich doch auf die Suche und jagen durch ganz Berlin auf der Suche nach diesem Täter.
Mhm.
Hast du es gelesen? Nein.
Nein.
Und ich denke, dass aufgrund dieses Films, aufgrund dieser Geschichte, jedes Mal nicht einschlafen.
Du kannst dann seitdem nicht mehr einschlafen?
Ich kann sowieso im Zug nicht einschlafen. Nein, ich kann super einschlafen, nur ich will dann nicht
im
Zug einschlafen.
Ich konnte überall einschlafen damals, also früher.
Das glaube ich.
Konnte überall einschlafen.
Das klang
auch so. Ja, wirklich. Ich habe gar keine Gedanken über irgendwas gemacht. Aber ich wurde auch noch nie beklaut.
Nein, ich wollte nur sagen, aber ich denke das wegen dieser Geschichte. Wenn ich jetzt einschlafe im Zug, wer weiß, ob da ist das Telefon weg, da ist das, was weiß ich,
ja,
das Tablet weg, geschweige denn vom Portemonnaie. Das mag jetzt ganz unten im Rucksack sein, aber...
Mhm. Ja, da fragt man sich, ob es gut ist oder nicht, wenn man dann irgendwie nicht mehr so leichtgläubig ist.
Hast du mal die Polizei oder den Notruf gewählt? Quasi die andere Seite jetzt.
Mhm.
Hast du schon?
Ich habe auch schon ein paar Unfälle irgendwie erlebt, die einfach vor meiner Nase passiert sind. Und dann habe ich sehr schnell den Notruf gerufen. Und dann ist mir aber aufgefallen, wie wenig man weiß, was jetzt richtig und falsch ist. Also wie man sich benimmt. Zum Beispiel, ich erinnere mich, ich hatte so einen Unfall gesehen, so einen Motorradunfall. Und das war mitten in der Nacht, da war ich allein. Und ich wusste nicht, ob ich jetzt den Helm ihm ausziehen soll oder nicht.
Ja, im Zweifelsfalle nicht, oder, Frau Doktor?
Weißt du was, das habe ich auch gefragt und dann hat jeder was anderes gesagt.
Okay.
Der eine sagt so, der andere so.
Das war meine Info, weil man nie weiß, was da gemacht ist. Man würde quasi ihm das Genick brechen, wenn man den Helm abzieht.
Ja, habe ich auch gedacht. Eher nicht, aber er wollte, dass ich ihm da raushelfe und dann habe ich es gemacht.
Okay, ist ja also gut gegangen.
Es ist noch gut gegangen, zum Glück.
Hat der Notarzt dich nicht angemeckert dann oder die Ärzte dann?
Ich glaube, ich habe nicht so lange gewartet. Ich habe gewartet, bis die da sind und dann bin ich gegangen.
Bist du weg, okay.
Das ist ja auch, das ist mir auch aufgefallen beim Praktikum, wie damit könnte ich zum Beispiel schwer umgehen, weil man hat immer, man erlebt diese Notsituation, also diesen Ausnahmezustand mit dem Patienten und dann gibt man den einfach ab und weiß gar nicht, wie ist es jetzt da ergangen? Hat er das überlebt oder ist sie jetzt wohlauf oder hat sie jetzt eine Anzeige gemacht oder nicht? Sondern man gibt es einfach immer ab und weiß gar nicht genau.
Ja.
Muss es immer loslassen, das stelle ich mir schwierig vor.
Ja, du könntest am nächsten Tag nachfragen im Krankenhaus, ginge ja. Also rein theoretisch könnte man ja das machen.
Ich glaube, das fänden die eigenartig, wenn man da immer nachfragen würde.
Aber du hast immerhin vielleicht das Leben gerettet, indem du den Notarzt geholt hast.
Ja, wahrscheinlich, also. Ist auch menschlich, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Gut, aber das ist ja auch zum Beispiel so eine Thematik bei die Notärztin. Ja. Es gibt auch so einen Satz, auch in der ersten Folge, dass der... Einsatzleiter sagt, die Feuerwehr sollte den Patienten nicht direkt ins Gesicht schauen, damit sie es danach schneller loslassen können.
Mhm.
Was natürlich als Notärztin nicht geht. Du musst ja ins Gesicht schauen, um zu gucken, ob da alles stimmt.
Ja, aber vielleicht der Feuerwehrmann nicht, wenn er dann jemanden von irgendwo rettet.
Ja.
Vielleicht lässt sich das machen. Okay, als Tipp ist es ganz gut, aber in der Zeit, als du da warst, in den 2 Tagen, was waren so die Geschichten, die die mit nach Hause genommen haben? Das ist ja das Schwierige. Du erlebst furchtbare Sachen und solltest es idealerweise nicht mit nach Hause nehmen. Aber man kann ja manchmal gar nicht anders, ne? Oder was haben die für Techniken, außer zum Beispiel nicht in die Augen gucken?
Naja, ja, mich hat einiges beschäftigt oder auch nachts heimgesucht. Und gleichzeitig wurde ich so dankbar irgendwie. Das klingt jetzt vielleicht so, ja.
Verständlich.
Ja, ich hatte vorher gedreht und dann hatte ich das Praktikum gemacht und wir hatten danach die Abschlussfeier in einem Restaurant in Berlin. Das wurde für uns reserviert. Es gab gutes Essen, Musik und tolle Menschen. Und ich saß da und dachte mir so, boah, ich lebe eigentlich ein Leben, das so privilegiert ist. Und dann motzt du so rum und ich fand mich so doof einfach. Und dann habe ich so eine schöne Nacht gehabt, weil ich das wirklich extremst genossen habe in dem Moment und plötzlich so schätzen konnte.
Ja, das war nach den Dreharbeiten dann?
Nein, das war nach dem Praktikum.
Mich wunderte schon, Berlin. Ja, ja, weil Berlin.
Genau.
Die Dreharbeiten waren ja dann auch wirklich in Mannheim, oder?
War in Berlin, auch in Berlin.
Auch in Berlin.
Und Mannheim.
Ja, da lässt sich einfacher drehen in Berlin, oder?
Ja, die Feuerwehrwache war tatsächlich in Berlin.
Okay, mhm. Dein Berlin.
Aber kein Weitersagen.
Auf keinen Fall. Hey, es ist Film. Was ist im Film schon echt? Überhaupt nichts. Manchmal gehen sie ja wirklich durch die eine Tür raus, durchs andere Gebäude raus und dazwischen liegen ungefähr 300 Kilometer, wenn man es weiß. Es ist Film.
Film ist so lustig zum Teil.
Ja. Oder? Und Film ist ja auch nicht echt. Film soll ja auch gar nicht die Wahrheit darstellen. Das ist ja auch so. Es ist Film.
Es ist Film, genau. Und ich liebe das auch im Film, wenn Dinge nicht immer ganz so 1:1 realistisch gezeigt werden. Das ist jetzt bei uns natürlich, bei die Notärztin wollten wir das so. Aber so ein bisschen Magie im Film, das mag ich schon auch.
Wir haben schon gehört, deine Mutter ist Marokkanerin, dein Vater ist Schweizer. Spürst du beide Prägungen quasi in dir gleichermaßen?
Oh ja.
Wo bist du schweizerisch dann?
Also ich mag sehr, ich bin manchmal ein bisschen, so wie die Schweizer erstmal so, ich wirke so ein bisschen reserviert und bin erstmal, ich gucke mir erstmal gerne so die Menschen an. Ich bin sehr höflich, das habe ich wahrscheinlich auch aus der Schweiz. Ich mag das Detailverliebte und ja. Ich gucke sehr auf Qualität.
Okay, gut.
Ja.
Das ist schon sehr schweizerisch.
Das ist sehr schweizerisch.
Und natürlich bist du pünktlich. Also jetzt warst du gerade pünktlich.
Pünktlich, ja. Das habe ich, glaube ich, eher so marokkanisch.
Okay. Denn ich sage mal so, der Begriff von Familie, ja, zwischen Schweizern und einer arabischen Familie, unterscheidet sich ja wirklich grundlegend.
Das stimmt.
Oder?
Also wir, das ist... Meine Familie ist dadurch, weil wir halt auch sehr viele Frauen sind, marokkanische Frauen, ist sehr verbunden, sehr herzlich. Und wenn ein Schicksalsschlag passiert, dann bleiben wir zusammen, tagelang. Und das ist für Schweizer schon immer wieder erstaunlich und sehr berührend.
Und war schon der Fall dann?
Ja, dann stützen wir uns wahnsinnig. Das ist, oder halt auch diese großen Emotionen und
hast du das? Da
das
bin ich mir
ja.
jetzt gar nicht so sicher. Wenn wir uns so gegenüber sitzen, dann weiß ich gar nicht, wie groß deine Emotionen sein können. Denn das Drama kann ja wirklich groß sein. Bist du Drama-Queen gerne und oft von Natur aus?
Was ist denn für dich eine Drama-Queen?
Also, wenn man sehr schnell aus kleinen Sachen große Gesten und oh, Mama mia, nein, das kann doch nicht sein.
Also das ist meine Schwester, ist das.
Okay.
Und man muss ja immer so, wenn jemand in der Familie so extrem das eine ist, dann versucht man das ein bisschen auszugleichen, indem man das selber nicht so.
Ist das so?
Ne? Ich weiß. Also man hat das mit Partnern. Also wenn der eine sehr unordentlich ist, dann ist der andere vielleicht ein bisschen ordentlicher, auch wenn er vielleicht in einer anderen Konstellation anders wäre.
Ja. Interessanter Gedanke. Auch wenn jemand 2 Kinder bekommt. Ich habe das Gefühl, das 2. Kind ist immer anders als das 1. Oder oft das Gegenteil.
Oder auch das 3., weil meine Schwester, also meine mittlere Schwester, ist eben, ich guck ihr so gerne zu für Rollen, weißt du? Weil sie alles nach außen trägt, was sie gerade fühlt, denkt. Und ich würde mal sagen, ich glaube, in mir drinne bin ich große Emotionen und gegen außen kann ich das vielleicht manchmal gut zu verstecken.
Du hast ja früher, hast du noch deinen quasi Schweizer Namen gehabt, ne? Meier nämlich. Früher warst du mal Sabrina Meier, bis vor, was weiß ich, 10 Jahren oder so weiter. Ja. Und dann hast du den Namen deiner Mutter wahrscheinlich angenommen oder hattest den schon immer?
Genau. Nee, also ich hieß schon immer Sabrina Amalie Meier.
Sabrina Amalie Meier, genau. Alles klar. Aber nur bekannt als Sabrina Meier eine Zeit lang, oder? Habe ich das richtig gesehen? Oder?
Ich glaube, es war in meinem ersten Film, da haben die, ich glaube, Google macht manchmal einfach Dinge, was es will. Und dann war ich erstmal nur Sabrina Meier, aber ich habe eigentlich immer meinen ganzen Namen angegeben.
Okay. Also habe ich es richtig verstanden? Es ist eine Familie voller Powerfrauen bei euch wahrscheinlich, oder? Voller starker Frauen?
Ja.
Voller starker Frauen.
Sehr frauenlastig auf jeden Fall.
Ach, frauenlastig. Du hast nur Geschwister, also Schwestern.
Ich habe 4 Schwestern, ich habe sehr viele Tanten.
Alles.
Ja.
Okay, das heißt, so ein Abend, weißt du, wenn alle auf einen Haufen sitzen, was ist so ein typischer Abend dann? Also das ist wahrscheinlich schon wirklich besonders.
Es ist auf jeden Fall, viele sagen, es wäre auf jeden Fall ein Spektakel.
Inwiefern?
Es ist wirklich so, die sind alle sehr emotional, dann wird gesungen, es wird getanzt, es wird gelacht, es wird geweint, es werden Dinge des Lebens besprochen, es wird gegenseitig gestärkt, so.
Wofür bewunderst du deine Mutter? Mutter ist ja auch gerade in der Kultur ganz oft ein Vorbild, ein großes, großes Vorbild. Wofür bewunderst du deine Mutter am meisten?
Ich bewundere meine Mutter wirklich sehr. Sie ist wahnsinnig resilient und ich finde, dass sie in Situationen, wo ihr vielleicht Unrecht widerfahren wird, immer mit sehr viel Größe reagiert. Mhm. Sie behält immer die Klasse, finde ich. Und ich merke, dass sich das auch auszahlt.
Gab es eine Situation, die dich da besonders beeindruckt hat, die dir noch hängen geblieben ist?
Naja, sie ist ja Marokkanerin und sie hat jetzt in den letzten Jahren sehr viel, mit 62, sehr viel Deutsch nochmal gelernt, ist noch in Deutschkurse gegangen, weil sie einfach den Akzent wegtrainieren wollte und so. Das war ihr wichtig. Aber ich weiß noch, als ich klein war, wenn wir irgendwo hin sind, in so Ämtern oder so, und sie ein bisschen einen Akzent hatte in der Sprache, dann wurde manchmal mit ihr so ein bisschen umgegangen, als wäre sie nicht so intelligent.
Okay.
Also ein bisschen flapsig oder so. Weißt, kannst du dir, das ist ein bisschen schwierig jetzt zu erklären.
Ja, aber klar, obwohl es so ein Vielsprachenland auch noch ist.
Ja,
man hat eigentlich viele Menschen mit sowas, aber
genau, und dann wird dann so ein bisschen so gesprochen wie mit so einem Kleinkind oder so. Und sie hat dann immer mit so einer Höflichkeit geantwortet.
Mit Schweizer Höflichkeit dann?
Also, naja, sie hat aber mit so Größe und Höflichkeit geantwortet, hat zugehört. Und das war immer entwaffnend irgendwie, fand ich.
Wie toll. So, was du auch noch gemacht hast, also du warst in dem Film Harter Brocken, da warst du auch mal dabei. Das war, glaube ich, ein ganz guter Dreh, oder? Habe ich gelesen. Das war ein abenteuerlicher Dreh, oder?
Das war brutal, also, sag ich dir.
So, es ging sogar so weit, okay.
Doch, das war... Es hieß ja das Überlebenstraining und so hat sich das wirklich angefühlt.
Stimmt, die Folge hieß ja Harter Brocken, Doppelpunkt, Überlebenstraining. Genau. Natürlich, das war ja im Kern diese
Sache. Und
es
war ja nur draußen, es war kalt, es hat gestürmt. Ich glaube, an einem Drehtag mussten wir abbrechen, weil die Bäume sind herumgeflogen. Und wir haben nicht mitbekommen, dass eigentlich von unten hieß es, keiner darf raus. Ah. Ja, und ich habe gemerkt, wie meine Knie so weich geworden sind. Und ich habe dann gesagt, ich gehe morgen nicht wieder hoch auf den harten Brocken, ich gehe da nicht hin. Ja, also das war dann, am nächsten Tag war da eine Verwüstung. Das war unglaublich. Aber irgendwie, ich meine, deswegen mache ich ja den Beruf auch so gerne, weil es ist jedes Mal so ein kleiner Kick, den man so erlebt.
Ja. Das waren übrigens die Hexen, die da rumgeflogen waren in der Nacht, ne? Ist euch schon klar.
Hey,
die Brockenhexe.
Ich würde da so gerne sowas drehen. Also so eine Hexengeschichte.
Denn das ist ja so, das Wappen oder ist es eine Sage? Ich weiß es gar nicht.
Absolut mystisch da, ja.
Ja, die Brockenhexe oder die Brockenhexen.
Ja, und dieser Nebel, der durch diese Bäume schimmert, und dieser grüne Moos hat auf jeden Fall sehr viel Hexenflair.
Ja, mit Hasan Akush hast du gedreht nämlich.
Mit ihm habe ich sehr viel gedreht.
Ja, sogar sehr
vier
viel.
Vier Blogs habe ich.
Natürlich, vor Blogs, genau. Wo war der noch? Bei der Soko war nicht dabei, hat er seine, obwohl, er ist ja WAPO, ist er. Er ist WAPO Berlin.
Genau, genau. Liebe Grüße an Hassan, falls du das hörst.
Hassan.
Jetzt gerade habe ich wieder mit ihm gedreht, aber ich darf noch nicht über das Projekt sprechen.
Natürlich nicht, so. Und ihr habt auch dann, meine ich, das habe ich von ihm gehört, dass ihr das, was ihr gekocht habt vor der Kamera, dass ihr das aber auch wirklich gegessen habt.
Ach, diese
habt dann,
komische Pilzsuppe. Das war so diese schleimige, komische Pilzsuppe. Oh
richtig.
Gott, ja.
Aber das war nicht die halluzinogenen Pilze.
Doch,
oder? Das
doch,
waren
doch.
Sogar die.
Mit echten? Nein, stimmt nicht.
Doch, hast du nicht gesagt, das waren alles echte. Das war die große Herausforderung. Nein, weiß nicht.
Oder? Aber das, Hassan hat gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich das spielen soll. Ich habe noch nie irgendwas zu mir genommen. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt.
Konntest du ihm helfen?
Naja, ich habe gesagt, mach's nicht so, wie du dir das vorstellst. Also das, weil ich habe dann nämlich auch extra einen Schauspielcoach angerufen und gesagt, wie mache ich das? Ja. Das, wie spiele ich das?
Und was hat er gesagt?
Naja, genauso wie im wahren Leben. Man versucht es halt irgendwie dagegen anzukämpfen.
Mhm.
Also wenn man merkt, das ist ja wie Betrunkene, wollen ja auch nicht, dass man es denen ansieht und wollen gerade laufen. Es gelingt nur nicht.
Wie schwer ist es, betrunken zu spielen? Also man stellt sich das total einfach vor, wenn es schlecht gemacht wird, ne? Ist klar, aber wie schwer ist es, das richtig authentisch zu spielen?
Ich glaube schon, dass es schwer ist.
Ja. Hast du eine Betrunkene gespielt schon?
Habe ich, ja.
Also das schon?
Ja. Also gut, da gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt so ganz technische Ansätze. Zum Beispiel stellt man sich vor, dass so eine Biene um deinen Kopf herumschwirrt und dass man so in der Aufmerksamkeit versucht, dieser Biene cool. zuzuschauen, wie sie da herumschwirrt und irgendwie trotzdem alles das zu machen, was man sonst macht. Das alleine sieht dann schon eigenartig aus. Vielleicht war man ja schon mal betrunken und dann versucht man sich daran zu erinnern, wie man da so war.
Siehst du, ich war noch nie betrunken.
Wirklich?
Ich trinke keinen Alkohol.
Du hast noch
weil
nie
ich ihn auch
getrunken?
Nicht mag. Nein. An der Stelle erwähne ich immer, ich hatte mal einen Cola-Rausch.
Was ist das denn?
Weiß nicht, zu viel Cola, dann ist man so aufgekratzt, glaube ich. Vielleicht auch Zuckerschock. Es ist lange her. Also insofern, ich müsste das mit der Biene. Bräuchte ich, ne? Also als Tipp zum Beispiel.
Mhm.
Aber gut. Aber bei Hassan bin ich mir auch nicht sicher, ob der schon mal betrunken war. Dem würde ich es auch zutrauen.
Nee.
Dass er noch nie betrunken war.
Nee, der ist auch ganz brav. Weil ich will jetzt nicht alles ausquetschen über ihn. Aber da gibt es, glaube ich, auch nicht so viel.
Ja, und da kommen diese Dinge dann natürlich an zugute. Ein Thema, auch in der Notärztin, ist ja das Thema Neuanfänge. Wann hattest du zuletzt wirklich auch für dich im privaten Leben einen Neuanfang? Bei manchen ist es zugegebenermaßen so, dass alles so seinen Weg gegangen ist. Weißt du, man macht Ausbildung, Schauspielschule und dann kriegt man Jobs und seitdem ist man sehr, sehr glücklich. Bei dir weiß ich zumindest, dass du ja mal nach Berlin gezogen bist, aus Basel. Das ist natürlich auch dann schon irgendwie auch ein großer Schritt.
Mhm.
Und von schönen, beschaulichen Basel in diese chaotische Metropole. Also, aber ich weiß nicht, ob das dann einen Neuanfang heranbekommt. Aber inwiefern kannst du mit dem Begriff etwas anfangen?
Ich habe immer wieder Neuanfänge gebraucht und vollzogen.
Okay.
Und ich bin auch ein Fan davon, weil man spürt das ja meistens, dass irgendwie das, okay, das, was du gerade tust oder wo du gerade bist, hat sich jetzt, ist ausgedient.
Ja.
Und ich brauche einen Neuanfang. Ich weiß aber noch nicht richtig, was das heißen soll oder wohin.
Mhm.
Und dann erstmal komplett alles auf Null zu setzen, macht für mich Sinn.
Aber wie macht man das? Also wir reden ja jetzt nicht von Partnerschaften. Klar, wenn eine Beziehung vorbei ist, dann ist ja erstmal null, logisch.
Ja.
Aber reden wir auch von beruflich oder?
Naja, auch ein Stadtwechsel oder erstmal auf null zu gehen, erstmal irgendwo hinzugehen, wo man das Leben, was man geführt hat, nicht mehr so führen kann in der Form.
Ja.
Beruflich, ja, auch.
Was war es bei dir? So ein Punkt, wo du sagst, da war ich mal bei null.
Gab's öfters. Ich habe, glaube ich, wann war das? Also kurz bevor ich in die Schweiz wieder gezogen bin, da habe ich gemerkt, jetzt brauche ich irgendwie ein anderes Leben.
Mhm.
Und das lag daran, dass ich meinen Hauptwohnsitz von Berlin dann in die Schweiz wieder zurück verfrachtet habe.
Und warum hast du das gemacht?
Ich glaube, weil sich Dinge so im Kreis angefangen haben zu drehen in Berlin und weil so alte Muster und ich habe das Gefühl gehabt, die Zitrone Berlin ist ausgepresst und jetzt weiß ich gar nicht, wie ich was ändern kann, weil es liegt ja meistens an dem Ort auch, weil man da das, weißt du, Gewohnheiten sich da irgendwie so.
Aber was für Gewohnheiten? Also was bedeutet das? Die Zitrone Berlin, das ist ein hübsches Bild, auf jeden Fall ist ausgepresst. Mhm. Reden wir von Inspiration oder hat man das Gefühl, ich brauche mal wieder neue Leute irgendwie, die Alten, die langweilen mich?
Ja, sowohl als auch. Oder auch neue Hobbys, klingt jetzt so einfach, aber einfach einen neuen Alltag. Oder vielleicht weiß man ja, es ist ja auch total schwierig zu wissen, wie du dein wahrhaftiges Selbst lebst, weil man gar nicht zum Teil weiß, was einem gefällt oder wie man leben möchte. Und dann passiert, also weißt du, es entwickelt sich alles und dann steckt man irgendwie in so einem Leben fest und weiß irgendwie, stimmt es nicht, aber man kann gar nicht genau sagen, was, warum, wie soll ich es anders tun. Und dann bin ich, da muss man das erstmal aushalten, dass vielleicht erstmal das Nichts ist.
Ja.
Und dann kommt mit der Zeit plötzlich automatisch und ganz organisch
ein neues Hobby.
Hobby, genau.
Wie zum Beispiel, was hast du zuletzt angefangen oder wieder aufgenommen?
Ich habe, das war ein guter Tipp. Von wem habe ich das gehört? Ich glaube, ich habe einen Workshop gemacht, genau. Und dann hat sie mir gesagt, wenn du nicht weißt, was dein Lebenselixier ist, denk drüber nach, was du als Kind gerne gemacht hast. Also was hat dich als Kind inspiriert oder was mochtest du? Was hat dir viel Spaß bereitet? Und nicht so als Kind, was denn spielen oder hä? Tue ich doch.
Ja.
aber dann habe ich mich erinnert, dass ich als Kind war ich ein ganz, also ich habe ganz viele verschiedene Tänze, also Ballett, Jazz, Dance, das mochte ich sehr. Und gemalt habe ich sehr, sehr viel. Und dann habe ich gemerkt, dass ich das vermisst habe und habe das wieder angefangen.
Interessant. Aber was hast du gemalt zuletzt?
Was ich gemalt habe zuletzt, also ich bin nicht so, wie sagt man, ich zeichne nicht, sondern es ist meistens so intuitiv. Aber ich habe auf jeden Fall mit blauen Farben und es war so wie so ein Himmel mit Wolken.
Eher abstrakt ein bisschen.
Abstrakt,
du magst
ja.
es abstrakt.
Ich mag ne? es abstrakt, ja.
Sabrina, Amali, dann Hämmer, schön, dass wir hier zusammengekommen sind. Wie cool.
Vielen Dank.
Dann hoffen wir, dass eine zweite Staffel kommt. Ne?
Hoffe ich auch.
Hoffst du auch, weil du Mannheim ja so liebst.
Weil ich meine Crewmitglieder so liebe.
Dann bis die Tage wieder.
Vielen Dank.
Talk mit Tees.